Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Carsten Stahl, Anti-Mobbing-Experte. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ihre Geschichte ganz kurz zusammengefasst. Sie wurden selbst vom Opfer zum Täter. Sie wurden als Kind gemobbt, wurden dann kriminell. Es war ein schwieriger Weg wieder daraus und engagieren sich jetzt gegen Gewalt und Mobbing an Schulen und sind mit vielen Workshops unterwegs. An welcher Schule waren Sie denn zuletzt?
An welcher Schule? Ich hatte letztens in Schönebeck eine Veranstaltung mit 3 Schulen zusammen. Das waren 650 Teilnehmer mit Lehrern und Schülern. Ich mache ja jetzt mittlerweile auch schon Workshops für Lehrer und auch Sozialarbeiter.
Weil es auch da ein Tabuthema ist?
Weil es ein Tabuthema ist und die sind jeden Tag damit konfrontiert. Auch selber, letztes Jahr waren 45.000 Gewalttaten gegen Lehrer. Die muss man ausbilden, die muss man schulen, denn es ist immer noch nicht, und dafür kämpfe ich auch seit Jahren, noch kein Teil der Ausbildung. Das ist wichtig.
Welche Reaktion haben Sie denn dort erlebt? Was sind die typischen Reaktionen, wenn Sie an die Schule kommen?
Also hier ist es ja so, man hat mal eine Veranstaltung, die außerhalb der Schule sind. Bei 650 Schülern, das ist fast nicht jede Aula. Das haben wir gemacht in so einer Halle, die wir angemietet hatten. Dann kamen die dahin. Ja, das ist immer die gleichen Bilder. Bis jetzt hatte ich 32.000 Teilnehmer. Am Anfang, die Schüler kennen mich aus meiner damaligen Fernsehsendung und die bewundern mich, für die bin ich ein Idol, die
sind mit mir aufgewachsen. Sie waren da ein ermittelnder Privatdetektiv, Kampfsport erprobt, da waren Sie so eine Idol-Identifikationsfigur.
Genau, wenn man das so will, ich war so ein Idol und viele meiner Sprüche oder meiner Worte sind für viele Legende. Und dann stehst du da als dieser Typ, den die alle bewundern, und auf einmal nimmst du ganz andere Töne. Ich sage immer dann zu denen, wisst ihr, viele von euch kennen mich aus dieser Sendung, aber über die Sendung werde ich nicht eine Minute reden. Ich werde mit euch über das Leben reden. Ich möchte mit euch über Geschichten reden, die mich geprägt haben, die mein Kind geprägt haben. Und dann beginne ich. Und am Anfang ist halt noch so ein bisschen, bei manchen der eine oder andere, ich sag's immer bei den sogenannten, den Cool Kids, immer noch auch mal ein flotter Spruch und auch so ein bisschen Achselzucken oder verschränkte Arme. Und wenn man dann 2,5, 3 Stunden mit denen da zusammen ist und hinterher wirklich Totenstille ist und alle aufstehen und ein Bekenntnis gegen Mobbing unterschreiben von Herzen für Herzen, dann ist es sehr, sehr bewegend.
Ja, Sie beschreiben Mobbing als eine Art Geschwür. Wie entsteht dieses Geschwür?
Dieses Geschwür, und das ist das Traurige, es fängt schon heute in der Kita an. Das liegt zum Teil mit dem, was wir ihnen selber vorleben. Das liegt daran, dass da eigentlich Respekt und Toleranz ja vom Elternhaus vermittelt werden müsste. Und viele tun das auch, aber es gibt auch welche, da ist das nicht so Thema. Und wenn ich heute schon sehe, dass in den Kitas die Kinder sich gegenseitig fertig machen, wegen den kleinsten Sachen. Natürlich nicht überall, bei den Kitas ist das schon noch eine Frage, wo man aufwächst. Aber spätestens, wenn sie in die Grundschule kommen. Und das ist ja genau mein Ansatz gewesen. Mein Sohn ist nach 2 Tagen Grundschule zum Opfer von Mobbing und Gewalt geworden. Und da habe ich gemerkt, wie schlimm es ist. Und dann habe ich mal hingeguckt und sehe, es ist überall.
Gerade Jungs sind mehr vom Mobbing betroffen als Mädchen. Woran liegt das? Ist das an diesem Rollenbild festzumachen?
Also sagen wir mal, dafür muss man erstmal die 5 Gesichter von Mobbing aufzählen. Also es ist gar nicht so. Es ist bloß so, die Jungs benutzen das, was man am meisten sieht. Mobbing hat 5 Gesichter. Das sind die zentralen. Das Beleidigen, das tun junge Mädchen. Das Lästern, das sind mehr die Mädchen. Das Schlagen und Trägen, das Zentrale, was du sofort auch siehst, durch eine Gewalttat, das sind mehr die Jungs. Und dann tun sie beide eins gemeinsam. Sie lachen und akzeptieren. Und damit werden Menschen gedemütigt. Und das verschwimmt mittlerweile. Man kann gar nicht sagen, mehr oder weniger. Es ist überall. 90% aller, die in meinen Kursen waren, haben zugegeben, sie waren schon Opfer von Mobbing. 90% haben auch zugegeben, waren schon Täter. Und 60-70 schauen weg, weil sie nicht zum Opfer werden wollen.
Nachdem Sie in Ihrer Kindheit selbst schweres Mobbing erlebt haben, es gab eine ausschlaggebende Situation, wo Sie sich dann auch zur Wehr gesetzt haben. Können Sie sich daran nochmal erinnern?
Also erstmal gab es ja die Situation, an der ich mich halt nicht wehren konnte, indem ich ein 3 Meter tiefes Loch wirklich rückwärts geschubst wurde, ganz knapp an Rohren und Steinen vorbei, mir den Kopf aufgeschlagen habe hier.
Man sieht die Narbe noch.
Das werde ich immer behalten. Das erinnert mich auch immer daran, nie zu vergessen, woher ich komme. Ich bin da aufgeschlagen, habe mir auf die Zunge gebissen, habe kaum Luft bekommen durch die gepresste Lunge und dann auch noch mein eigenes Blut geschluckt. Und ich lag da und dann haben die sich um die Gruppe gestellt, mich nicht nur ausgelacht, nein, einer hat angefangen, so ist es immer und viele machen mit oder schauen weg. Und dann haben sie zu 5 auf mich heruntergepinkelt, da war ich 10 Jahre alt. Was das mit der Seele eines kleinen 10-jährigen Jungen macht, der ein bisschen dicker ist und leicht rötliche Haare und Sommersprossen, nur deshalb im Endeffekt, der nichts falsch gemacht hat, der einfach nur leben wollte, können Sie sich vorstellen. Und das hat mich so geprägt, aber vor allen Dingen hat es mich in dieser Grube, sie sind dann gegangen, haben mich zurückgelassen. Ich lag da mehrere Stunden, ich hätte um Hilfe schreien können, es wurde immer dunkler, es war gegen 16, 17 Uhr im Herbst, es wurde dunkler, es wurde richtig dunkel und kalt in der Grube. Und ich habe nicht geschrien. Wissen Sie warum? Weil ich sterben wollte. Ich bin über Monate hinweg.
Sie haben die Situation akzeptiert.
So wie viele. Jeden zweiten Tag bringt sich ein Kind in Deutschland wegen Mobbing um. Und das ist so traurig und deshalb...
Sie wollten dann auch nicht mehr in die Schule? Wie haben Sie sich verhalten?
Ich wollte nicht mehr in die Schule. Es war ja schon im Vorfeld, bevor das mit der Grube war. Ich habe meinen Eltern erzählt, ich gehe zur Schule und bin einfach raus dem Haus und bin in den Keller gegangen, also des Mehrfamilienhauses, und habe ich da unter der Kellertreppe verstellt. Von morgens um 7.30 Uhr bis 13 Uhr und bin nach oben gegangen, habe geklingelt, meine Mutter hat die Tür aufgemacht und habe gesagt, wie war die Schule, toll. Ein Kind ist naiv, ich war 10 Jahre. Man denkt, das geht gut. Irgendwann ruft der Direktor an, das hat er. Und dann ging es nicht mehr gut.
Sie beschreiben auch das Verhältnis zu Ihren Eltern in Ihrem Buch. Das war ein sehr gutes. Hätten Sie nicht zu Ihren Eltern gehen können?
Genau das ist die Frage, die mich ja viele fragen. Ich sage, wissen Sie, warum wenden sich so wenig Mobbing-Opfer an Ihre Eltern? Weil die Eltern die Signale nicht sehen, auch nicht vielleicht erkennen können, weil sie nicht wissen, wie. Und die Kinder schämen sich. Kinder schämen sich vor ihren Eltern, dass sie gemobbt werden. Wir fördern das auch, wir Männer vor allem. Wir sind manchmal, sorry, so dumm, muss ich leider sagen, dass wir oft so eine Dinge auch sagen, sei doch mal ein Mann oder bist du ein Mädchen. Was zu Jungs sagen?
Du musst besonders hart sein,
oder die Sprüche,
Indianer kennen
genau,
keinen Schmerz.
Genau, Indianer kennen keinen Schmerz. Und das fördert besonders die Jungs dazu, dem Papa oder auch der Mama das nicht zu sagen, weil er denkt, er würde in der Gunst oder in der Liebe der Eltern sinken. Und das ist so falsch.
Wie war es
so
in der Schule? Was ist den Lehrern an Ihnen aufgefallen? Sie waren dann vielleicht auch ein Ausgegrenzter in der Schule, was ja dann auch offensichtlich sein muss.
Ja, es ist eigentlich offensichtlich. Auch heute ist es offensichtlich. Aber man muss bedenken, Lehrer und die Direktoren werden mit diesem Problem vollkommen im Stich gelassen. Sie werden weder geschult noch ausgebildet. Gar nichts passiert.
Was haben Sie in der Schule erfahren von Ihren Lehrern? Ja,
die haben es nicht mitbekommen. Also, oder sie haben es gesagt, früher bei uns hieß es Hänseln. Das ist nichts anderes gewesen. Nur, dieses Wort Mobbing ist ja so ein Modewort. Das bedeutet eigentlich beides ausgrenzen.
Hat es immer gegeben.
Aber nicht in der Qualität. Die Brutalität, die Verrohung unserer Jugend hat so zugenommen. Aber woher denn auch? Wir haben Gewalt in den Medien, Mobbing in den Medien. Es gibt Sendungen, die sind darauf aufgerichtet, Menschen zu demütigen und zu mobben. Und das leben wir den Kindern vor. Gewalt in der Musik. Wir leben in einer Zeit, in der man für Diskriminierung und Hass ein Echo bekommen hat. Auch wenn er heute nur Altmüll ist. Aber es ist passiert. Wir müssen neue Wege gehen. Wir müssen aufklären. Wir müssen die Lehrer und die Sozialarbeiter besser schulen. Man denkt immer, es gibt so viele davon. So viele haben wir gar nicht.
Mobbing ist wie ein Brand an einer Schule, sagt Carsten Stahl. Wer kann diesen Brand löschen?
Nur wir alle gemeinsam. Prävention müssen alle machen. Pädagogen, Psychologen, Polizei, auch Politiker und vor allen Dingen Projekte. Nur wenn wir gemeinsam für Prävention uns einsetzen, können wir deutschlandweit was verändern. Denn Mobbing ist überall. Es gibt keine Schule, an der es keine Mobbingfälle gibt. Und jede Schule und jeder Direktor oder Lehrer, der sagt, an seiner Schule gibt es kein Mobbing, der lügt. Aus Angst, als Problemschule dazustehen.
Sie haben das selbst in der Familie erlebt. Ihr Sohn kam nach 2 Tagen Schule nach Hause, war verprügelt worden. Sie sind dann an die Schule gegangen. Welche Reaktion haben Sie dort erlebt?
Ja, die Reaktion, die leider viele Eltern erleben. Erstmal, dass man das Gefühl hat, dass man sich dafür rechtfertigen muss, das zu tun. Und dann wird dann so ein bisschen so ein Umkehrschluss aus der Verzweiflung, auch der Hilflosigkeit der Direktor ja meistens oder der Lehrer gesagt, ja, wir müssen erstmal schauen, was ihr Sohn oder ihre Tochter getan hat. Da wird man im Endeffekt noch das Opfer wird dann noch zum Täter abgestempelt. Und da habe ich dann sofort reagiert und habe gesagt, wie bitte? Mein Sohn ist seit 2 Tagen hier an der Schule. Der hat gar nichts gemacht. Der wurde von 4 verprügelt, die alle noch älter waren. Und dann merkt man so ein bisschen diese Hilflosigkeit, wie man dann auf Zeit spielt. Und ich bin nur nicht jemand, der das auf sich beruhen lässt. Aber das Problem ist, so geht's allen Eltern. Und wenn man natürlich hilflos ist und sich abwimmeln lässt, dann geht das immer weiter.
Man merkt bei Ihnen total, wie engagiert Sie bei diesem Thema sind. Sie werden mit der Stimme immer wieder laut. Steckt da auch immer noch diese alte Wut drin, die Verletzung von Ihnen?
Wissen Sie, bei mir hat das System auch komplett versagt. Ich wurde fast in den Selbstmord getrieben. Und das passiert jeden zweiten Tag in Deutschland. Kinder werden durch Wegsehen, durch Verharmlosen und durch Nichthandeln in den Selbstmord getrieben. Da sollte man wütend sein. Wir hatten auch 3 Amokläufe wegen Mobbing. Da entsteht ein bisschen Wut. Vor allen Dingen, wenn Sie, das habe ich nämlich, mit den Eltern von vielen toten Kindern sprechen. Und diese Verzweiflung, die macht mich betroffen und auch sehr wütend.
Mobbing ist ein Thema, was mehr und mehr zunimmt, auch durch Cybermobbing. Da ist es noch gefährlicher, weil da auch das Mobbing nach der Schule nicht aufhört. Es geht den ganzen Tag weiter. Mhm. Und die Kinder sind letztendlich auch noch anonym und niemand kann sich wehren. Wie sieht denn da eine Prävention aus?
Die Prävention ist die gleiche. Mobbing hat viele Gesichter. Cybermobbing ist nur, was sie sonst in einem Klassenverband eine Weile braucht, bis sich rumgesprochen hat, ist da mit einem Knopfdruck in der ganzen Schule, vielleicht in der ganzen Stadt. Und die Prävention ist, im Herzen zu berühren, dass man versteht, dass das entwürdigend ist, dass man Menschen damit verletzt, ja sogar, und besonders durch Cybermobbing, in Selbstmord treiben kann. Und nur wenn man mit den Schülern spricht, auch mit den Lehrern, und sie dafür ein Bewusstsein schaffen gegen Mobbing, kann man das eindämmen und langfristig verhindern. Nur so ist es möglich.
Wie lässt sich dieses Bewusstsein schaffen? Einmal einen Workshop machen wird sicherlich nicht ausreichen.
Nein, grundsätzlich ist es so, Mathe und Deutsch lernen die auch nicht an einem Tag. Prävention muss wiederkehrend und regelmäßig sein. Und ich sage in meinen Seminaren, mache ich auch danach immer Workshops mit den Lehrern, macht das bitte regelmäßig. Holt euch gute Projekte zusammen und macht alle halbe Jahre immer wieder Prävention gegen Mobbing, Gewalt und Vorurteile und holt die Kinder da ab, wo sie sind, mit ihren eigenen Problemen. Und
aber gibt es da einen Wertekatalog, dass man sagt, wir stellen jetzt auch Regeln auf, wie man miteinander
natürlich
spricht? Was ist
genau
der Inhalt?
Also, aber erstmal, bevor man einen Wertekatalog aufstellt, muss ja erstmal bewusst sein, dass die Kinder überhaupt wissen, was sie da machen. Manche Kinder wissen gar nicht, dass da was Schlimmes ist. Oder das machen doch alle. Und wenn man das aber, dieses Bewusstsein geschaffen hat, dass sie sagen, oh, wir wollen etwas verändern, gemeinsam ein Zeichen so dagegen zu setzen, dann kann man einen Wertekatalog aufstellen. Ich bringe es an die Schulen sogar immer sogenannte Chem-Stahl-Buddies. Das sind früher Streitschlichter, klingt nur schöner. Und die sind Anlaufstellen. Und man vermittelt ihnen genau einen Wertekatalog und einen Handlungskatalog, wie verhalte ich mich?
Was ist da Punkt 1? Was ist der wichtigste Wert?
Ihr seid gemeinsam stärker als jeder Einzelne. Und ihr seid nicht stark, wenn ihr die Schwachen fertig macht. Ihr seid stark, wenn ihr nicht wegschaut und wenn ihr gemeinsam hilft. Wir sind alle unterschiedlich und wir müssen jeden so respektieren und akzeptieren, wie er ist. Und das fängt mit uns selbst an. Die meisten Täter von Mobbing waren selber Opfer. Und die wissen das im Herzen. Aber sie folgen der Gruppendynamik und dem Gruppenzwang. Und das muss man durchbrechen.
Sie schließen den Workshop immer mit einer Aktion ab, wo noch ein Plakat unterschrieben wird. Eine Unterschrift gegen Mobbing reicht doch sicher nicht aus.
Nein, aber sie ist ein Beginn. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und ich habe aus dieser Initiative eines Vaters einen Verein gemacht gegen Mobbing und jetzt eine deutschlandweite Kampagne, die Stopp Mobbing heißt. Und dieses Plakat ist sehr groß, je nachdem, wie viele Schüler da sind. Beim letzten Mal waren es 650, die größte Aktion, die ich hatte, waren 3000 Schüler. Das ist dann schon ein sehr großes Plakat. Und da ist in der Mitte dieses zentrale Stopp Mobbing und drüber steht, wir, die Schüler der, da schreibt man die Schule ein und unten stehen, versprechen, dass Mobbing in unserer Schule keinen Platz mehr hat und dass die Starken die Schwachen stützen und schützen. Bei Städten ganz steht sogar darauf, die Stadt so und so setzt ein Zeichen, wie Prenzlau oder Schmalkalden. Und es ist der erste Schritt. Und wenn, das muss man sich vorstellen, ich erzähle den Kindern, habt ihr erkannt, durch meine Geschichte, durch die Geschichte meines Sohnes, durch eure eigenen Geschichten, habt ihr erkannt, wie schlimm Mobbing ist? Ja. Wollt ihr, dass Mobbing an eurer Schule aufhört? Ja. Wer will das? Alle Hände oben. Wer will, dass Mobbing an eurer Schule aufhört? Alle oben. Das wollt ihr wirklich? Dann setzt doch mit mir, wenn ihr wollt, ein Zeichen deutschlandweit gegen Mobbing. Und dann sage ich gar nichts mehr. Dann gehe ich nach hinten, mache meine Schatulle auf, hol dieses Plakat auf, lege es auf den Boden, greife in meine Kiste, wo ich immer 100 Stifte drin habe, nimm die, schmeiß die auf den Boden. Dann gucke ich die alle an und sage nur einen Spruch. Dann macht das, was euer Herz euch sagt. Und ich verlasse die Bühne. Ich gehe runter. Und dann erst einer, zwei, drei, und dann alle, und die stehen da teilweise manchmal 30 Minuten an, um zu unterschreiben. Und das ist der erste Schritt.
Ja, Sie versuchen die Menschen durch die Emotionalität zu erreichen. Dennoch gibt es immer wieder erschreckende Fälle. Jetzt hat sich Anfang Juni beispielsweise in Sachsen-Anhalt ein 19-jähriger Berufsschüler aus dem Fenster gestürzt und ist gestorben. Sie haben Kontakt auch zu den Eltern. Haben die Anzeichen erkannt?
Auch die Eltern haben manche Anzeichen gesehen, aber nicht richtig deuten können. Und das Entscheidende ist, eine engagierte Schülerin, ich hätte es ja gar nicht erfahren, es wurde nämlich auch dort wieder runtergespielt und sollte klein gehalten werden, schrieb mir, Herr Stahl, dieser Junge wurde gemobbt und wir haben so viele Probleme an der Schule, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Sie. Das war genau der Kontext, den sie geschrieben hat. Und dann habe ich mich mit ihr in Verbindung gesetzt, habe mit ihr telefoniert, habe einiges erfahren, auch einiges erschreckend, wie die Schule damit umgeht, auch mit dem Fall, aber speziell mit Prävention an ihrer Schule und habe mich immer mehr hineingesetzt. Und irgendwann hat zwei Tagen kam eine E-Mail von dem Vater, weil ich hätte die niemals angeschrieben, weil ich hatte gar keinen Kontakt. Dann kam eine E-Mail von dem Vater und dann habe ich ihm meine Nummer geschrieben und ich habe gedacht, na, vielleicht möchte er nicht, dass ich für das Gedenken da kämpfe und das jetzt auch so laut mache. Und dann sagte er mir genau das Gegenteil und er sagte mir einen Satz, der mich auch dort so energisch kämpfen lässt. Wissen Sie, Herr Stahl, eigentlich hätte ich doch nur eins machen können, um mein Kind zu schützen, ihn niemals an eine Schule schicken können, speziell an diese Schule. Und das ist
ja, Sie haben gerade gesagt, an dieser Schule sollte das Thema klein gehalten werden. Mhm. Wer ist dort? Natürlich ist die Schule verantwortlich, aber oft kommt eben dieses Thema nicht zur Sprache. Ist es ein reines Schulthema? Muss man auch an die Politik gehen? Es gibt so viele Bereiche, die letztendlich
Sie erinnern sich, was
sind.
Ich gesagt hatte vor kurzem mit den 5 Ps. Ich will jetzt gar nicht sagen, diese Schule hat nur ein ganz großes Problem. Der Junge ist dort an der Schule gesprungen. Und warum ist er an der Schule gesprungen? Weil er ein Zeichen setzen wollte. Denen geht es jetzt vor allen Dingen um ihren Ruf zu schützen. Und das ist der falsche Weg. Hier sind alle gefordert. Die Politik,
Das komplette Schulsystem in Deutschland muss umdenken, denn Mobbing gibt es überall. Keine Schule hat das nicht, es ist überall. Es ist in Stuttgart, in Berlin, in Frankfurt, in Hamburg, überall.
Was kann also die Politik tun?
Umdenken. Schauen Sie mal in
die. Wie soll das Umdenken aussehen?
Da fängt schon mal damit an, dass es meinen ihr Agenten nicht auf Platz 700, 800 sonst wo hinschicken, sondern ganz mit in die Top, denn es ist ein Familienthema. Wir kümmern uns um alles Mögliche, aber unsere Kinder, für die wir so eine Verpflichtung haben, machen wir so wenig.
Wir haben schon darüber gesprochen, wie Sie Gewalt erfahren haben, wie Sie gemobbt wurden als Schüler. Und Sie sind dann in die kriminelle Szene geraten. Mhm. Es gab einen Moment, wo Sie Ihr Leben geändert haben, nämlich als ein Überfall passierte und den Traum von Ihrer Familie zerstörte. Können Sie uns die Situation beschreiben?
Also es war der Auslöser, aber ich habe nicht danach mich sofort verändert. Aber es war der Auslöser. In dem Moment, wenn man abrutscht in die Kriminalität, und ich war damals 16, ich war ein dummer Junge, und dann ist man leider sehr empfänglich für bestimmte Dinge. Und die haben mir vorgespielt, sie könnten eine Art Ersatzfamilie sein, sie haben mich gelobt, man fühlt sich anerkannt.
Das war
eine
kriminelle Szene.
Genau.
Ja.
Heute könnte man da so auch schnell in den Extremismus abrufen oder in den Rechtsradikalismus. Also entscheidend ist, man ist empfänglich dafür.
Worauf ich gerne hinaus wollte, war der Traum von einer eigenen Familie.
Ja, ich hatte den damals, also ich war damals so jung, ich war 24 und meine damalige ihr Freundin war knapp 20, 21 und ja, eines Tages, ich meine, wie würden die Kinder immer sagen, heute läuft bei dir, ich hatte die Geschäfte, ja, was sie waren, liefen, ich konnte mir das finanziell leisten.
Was für Geschäfte waren es?
Naja, ich habe zum Glück, und das war, wenn ich heute auch immer wieder sage, ich habe nie irgendwas mit Drogen gemacht, ich habe nie irgendwas mit Prostitution gemacht, das war nie etwas, ich habe immer das Gefühl gehabt, das hat nicht mit Werten für einen Mann zu tun, aber sag mal so, wenn man was besorgen konnte, dann konnten wir das besorgen. Ja, nicht alles, denn viele Sachen haben wir nicht gemacht. Viel mit Autos, Wettsachen liefen damals, heute ist ja auch, gibt's ja immer. Und wir haben illegale Kämpfe und so was organisiert.
Das war was damals, haben Sie ja Ihrer Freundin erzählt, was Sie machen?
Sie war jung, sie war verliebt, sie war naiv und wollte auch nicht alles glauben. Sie hat das, sagen Sie. Ja, vielleicht möchte ich mir das heute einreden. Fakt ist, sie waren mir verliebt und Liebe macht bekanntlich blind. Aber ich habe ihr erzählt, ich bin Versicherungsvertreter und daher kommt bestimmte Dinge, die ich mir leisten konnte. Und aber das Schlimme ist, sie hatte mir doch vertraut. Sie hat mir vertraut und ich war damals ein Riesenarschloch. Ich habe nur an mich gedacht, nur an meinen Vorteil gedacht und so bin ich durchs Leben gegangen. Man hat Allmachtsfantasien.
Was heißt das Schlimme, sie hat vertraut? Macht das nicht eine Liebe dann auch aus, das große Vertrauen?
Ja, aber geht Liebe nicht auch so, dass der andere, der ja auch liebt, dass der nicht vollkommen ehrlich ist? Wäre ich damals ehrlich gewesen, ich wollte mit ihr zusammen sein und hätte ich ihr damals gesagt, was ich mache, hätte sie sich nie mit mir eingelassen. Also habe ich sie belogen. Und am Anfang denkt man nicht, dass mehr draus wird. Und dann wurde es aber mehr draus. Ich habe diese Liebe auf einem Sandkasten aufgebaut und der musste irgendwann zusammenbrechen auf diesem Lügengeflecht. Und das ist es. Aber es ist zusammengebrochen, weil ich vor allen Dingen eins, egal wie stark ich war, ich konnte mich beschützen, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich sie im Ernstfall nicht beschützen kann, weil ich war ja unterwegs.
Und dann gab es diesen Moment, wo alles zusammengebrochen ist. Was war das für ein Moment?
Das war der Moment, an dem nicht die größte Gefahr von einem Kriminellen ist, sind Polizisten. Na, weil die halten sich an Recht und Ordnung, an Richter, sondern die anderen Strukturen, die auch das wollen, was du hast, deine Geschäfte, den Erfolg, den du hast, den Neid, die gegen die Rivalen. Und die kennen keine Gesetze, die halten sich auch an keinen, die suchen einen Schwachpunkt. Und ich habe damals meinem besten Partner vertraut, der war aber nicht mein Partner, man hat keine Freunde, wenn man kriminell ist. Und der hat meinen Feinden erzählt, wo meine Freundin wohnt und er hat ihr erzählt, dass sie im vierten Monat schwanger ist. Und sie wollten ein Exempel statuieren, sie wollten mir zeigen, auch du bist verletzbar. Und das haben sie. Und das ist außer Kontrolle geraten.
Was ist da passiert?
Sie haben sich zu dritt an ihr vergangen, sie haben sie sehr stark verletzt und sie hat unser damals 4 Monate altes Kind, was sie in sich trug, verloren. Und wenn sie dann im Krankenhaus war und ich sie da besucht habe und ich wusste, dass ich die Schuld habe. Sie wusste nicht, für sie kam dieser Angriff aus heiterem Himmel. Aber wenn dass ich mich an den gerecht habe, dass ich das wieder versucht habe, gut zu machen. Du kannst das nicht gut machen. Und der Einzige, der die wahre Schuld dafür trug, war ich. Ich habe mich doch darauf eingelassen.
Konnten Sie ihr da die Wahrheit sagen?
Nein, sie hat's dann, da hast du es auch noch nicht gekonnt. Du schämst dich dafür. Aber es kam ja dann unweigerlich raus und sie hat sich natürlich von mir getrennt, ist zurück in die Heimatland gegangen und so was alles. Und ich schäme mich dafür heute. Und vor allen Dingen hätte ich heute einen Sohn, der wäre über 20 Jahre alt und es vergeht keinen Tag. Das erfolgt mich manchmal auch in den Nächten und das ist so traurig. Und ist da, ich kann meine Vergangenheit nicht verändern, aber ich empfinde es als meine Pflicht.
Und Sie haben die alles zu tun. Verantwortung dafür übernommen. Sie waren im kriminellen Milieu, bis Sie sich freigekauft haben, wie Sie in Ihrem Buch Du Opfer, Du Täter schreiben. Was hat es Sie gekostet, sich freizukaufen?
Ja, eigentlich die Hälfte meines Lebens. Denn warum bin ich erst da reingerutscht? Das Geld, was man sich da freikauft, darum geht's nicht. Sondern es geht darum, was man versäumt hat, im Leben richtig zu machen. Ich hätte mich komplett anders entwickelt. Aber ich bin ja nicht kriminell geboren. Man muss mich auch nicht kriminell machen. Das wurde ich durch die Grube, in denen alle versagt haben. Und
wo sie reingestoßen wurden, dann wurde auf sie herabgepinkelt.
Und ich gemerkt habe, ich muss mich zur Wehr setzen. Und wenn du dann erstmal die Grenzen übertrittst, durch Gewalt, und du merkst, Gewalt hilft dir aber, und Anerkennung zu kriegen. Und dann sehnst du dich nach dieser Anerkennung, so wie viele sich auch. Und dann bist du ganz schnell in so einem Milieu drin. Und sich da frei zu kaufen, heißt ja nicht, dass du deshalb frei bist. Ich bin 1,5 Jahre rumgelaufen, wusste nicht, was passiert.
Ja, von heute auf morgen kann man auch den Schritt aus der kriminellen Welt in eine, Anführungszeichen, normale Welt auch nicht schaffen.
Nein.
Wie sind Sie vorgegangen?
Tja, also schon so, also ich bin schon von einem Tag zum anderen rausgegangen, aber du musst ja komplett anders neu anfangen. Du musst kleinere Brötchen backen. Aber ich hatte etwas, was es ja ausgelöst hat. Das war ja die Geburt meines Sohnes. Das war 2008. Ich hatte etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Das Wichtigste im Leben, nämlich für die Liebe und für mein Kind. Und das war es wert. Und heute muss ich sagen, wissen Sie, alle die, die meine Geschäfte damals weitergeführt haben, keiner von denen ist über 40 geworden. Die sind alle tot.
Aber durch den Ausstieg waren Sie ja sicherlich auch eine Bedrohung für die kriminelle Szene.
Der eine oder andere hat das auch gedacht und hat auch gesagt, Carsten, wir müssen doch jetzt hier keine uns Gedanken machen. Und ich sage, du, ich bin mit Sicherheit nicht jemand, der hier singt. Ich will hier einfach nur noch raus für meine Kinder. Und ich überlasse euch alles. Lasst mich einfach in Ruhe. Aber eins ist klar, ich habe schon ein Kind verloren. Ein zweites werde ich nicht verlieren. Und ich werde alles dafür tun. Und ihr wisst, was das bedeutet. Und dann war es einfach, die haben ihre Sachen abgewertet und ich habe meine abgewertet. Und die haben ja gemerkt, dass ich nichts gemacht habe. Und die haben diesen Schritt dummerweise weitergemacht. Sie haben weitergemacht und keiner von denen ist jemals Vater geworden oder lebt heute noch. Und das, ja, ich kann es immer nur wieder sagen. Ich habe das Glück, dass meine Kinder mich verändert haben.
Wie sind Sie vorgegangen? Hatten Sie eine Berufsausbildung, einen Job, in den Sie einsteigen konnten?
Naja, ich bin ja Personenschützer und natürlich habe ich das gemacht. Ich habe auch mal ganz normal, ich bin gelernter Holzmechaniker, Fachrichtung Holztechnik oder Industriemechaniker, Fachrichtung Holztechnik. Aber wissen Sie, das war irgendwann nicht so richtig lukrativ. Dann kam die Bundeswehr und dann, ja, da hast du dich, war jung. Ich hast dich nach anderen Dingen gesehen und du warst halt immer wieder auch in diesem Milieu mit tätig. Ja, ich habe an der Tür gearbeitet. Immer wieder hat es mich da auch hingezogen.
Na, ich meine, nach dem Ausstieg, wo sind Sie dann, in welchem Beruf eingestiegen?
Also dann bin ich als allererstes wirklich wieder durch die Kontakte, die ich ja hatte, denn wir hatten ja auch viele sehr anerkannte Kunden, sage ich mal, bin ich dann vor allen Dingen mit kleinen Mädchen als Personenschützer gegangen, denn viele von denen hatten ja auch immer wieder mal Probleme. Das war ein Thema, das ich gemacht habe und dann, das habe ich eine Weile gemacht und dann kam dieser kosmische Witz, was ja viele wissen immer, woher kennen die Jugendlichen den alle? Ja, dann kam ein Angebot für eine TV-Sendung. Und ich habe in meinem Leben schon viele Sachen eigentlich gemacht, das wollte ich nicht unbedingt machen. Ein Kumpel hat mich da mehr oder weniger reingeschubst und
im
so war ich dann drin. Im
Privatfernsehen eine sogenannte Reality-Doku-Soap, ja. Und da waren Sie ein ermittelnder Privatdetektiv.
Genau.
Wie fing das dort an? Sie waren ja kein gelernter Schauspieler.
Nö, also im Endeffekt geht's darum, dass man real ist, dass man authentisch ist und dass ich ein Type war. Und wissen Sie, was der erste, man nennt das immer O-Ton, das erste Interview, was ich da gegeben habe, war, mein Name ist Carsten Stahl, das war meine Bedingung, dass ich nur mit meinem Namen reingehe, mein Name ist Carsten Stahl und ich helfe den Menschen, die sich nicht selbst helfen können. Das war mein erster Satz und überlegen Sie mal, was ich heute mache.
Ist das für Sie zu einem Kreuzzug, zu einer Mission geworden?
Also das Wort Kreuzzug finde ich ein bisschen hart. Das ist eine Mission gegen Mobbing, weil schauen Sie, meine Vergangenheit kann ich nicht ändern, auch wenn ich es gerne möchte, aber ich finde es meine Pflicht, vor allen Dingen, weil ich ein Vorbild für Millionen von Schülern bin, alles zu tun, damit die eine bessere Zukunft haben als ich meine Vergangenheit. Vor allen Dingen die Opfer zu stärken, den Mitläufern zu sagen, lasst es sein, es ist nicht cool und die Täter da abzuholen und zu sagen, hey, lasst es.
Carsten Stahl, heute Vormittag in SWRs Leute. Sie sind Anti-Mobbing-Experte. Auch die Gewalt gegen Lehrer nimmt zu. 45.000 Lehrer wurden in den vergangenen 5 Jahren täglich angegriffen. Welche Ursachen machen Sie dafür aus?
Ja, im Endeffekt auch die überall ist, nämlich die Verrohung der Gesellschaft und damit auch die Verrohung der Jugendlichen. Kein Respekt mehr von den Lehrern und auch dort halt fehlende Aufklärung gegenüber den Lehrern, wie sie damit umgehen sollen. Nicht mit der Gewalt, das ist schon klar, sondern dass es gar nicht erst dazu kommt. Also ich habe zum Beispiel von einem Fall gehört, da hat der Junge, ein Schüler versucht, den Lehrer mit einem Schnürsenkel vor der Klasse zu erdrosseln. Also es ist es hängt ja in verschiedensten Weisen an. Oder auch, wir reden noch nicht, und das sind die Gewalttaten. Was ist mit den Attacken gegen die Autos, Reifen zerstechen oder die Beleidigungen, die die Lehrer schon teilweise selber gar nicht mehr wahrnehmen? Es sind wirklich immer schlimmere Zustände und wir können die nur entgegenwirken, indem wir was dagegen tun.
Es gibt eine große Hörerbeteiligung auch bei uns und es kommt auch ein Thema immer wieder durch, dass an Schulen ohne Migration es weniger Mobbing und Gewalt gäbe. Welche Hinweise haben Sie darauf?
Also wissen Sie, ich hatte wirklich 32.000 Schulen, Schüler und überall in Deutschland. Und da sind auch Schulen dabei gewesen, da ist der Migrationshintergrund bei weniger als 5%. Mobbing ist wirklich überall. Und Gewalt ist auch überall. Natürlich ist eine Gewaltform vielleicht, wo der Migrationshintergrund größer ist, da tritt eine andere Art der Gewalt auf. Die Frage ist ja auch, sind die schon jahrelang im Land oder sind sie vielleicht gerade zu uns gekommen, haben vielleicht, kommen aus Kriegsgebieten, sie haben eine ganz andere Auffassung auch zur Gewalt und im Umgang damit. Und auch dort wieder müssen wir natürlich dort auch Abhilfe schaffen, indem wir sie integrieren und auch durch Aufklärung aufklären, wie es bei uns ist.
Aber gibt es da vielleicht auch ein anderes Rollenverständnis, was zur Gewalt leitet? Beispielsweise das Rollenbild von Frauen in arabischen Ländern. Führt das eher zur Gewalt? Braucht es da mehr Aufklärung?
Also schauen Sie mal, ich komme aus Berlin-Neukölln. Und das heißt, wir haben dort auch einen ziemlich hohen Migrationshintergrund. Leute, die da mit aufgewachsen sind. Ja, sicherlich mag die Stellung der Frau da nicht unbedingt die gleiche sein wie bei uns. Aber trotzdem ist es ja eine Gewalt zu überschreiten, schon noch eine andere. Und das sage ich schon, natürlich spielt da die Vaterrolle und die Vorbildfunktion eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Ja, und wenn man natürlich, und das ist leider auch so ein bisschen ein Manko, wir haben in den meisten Schulen in Deutschland sind Lehrerinnen. Und das ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwieriger, damit umzugehen. Aber nichtsdestotrotz müssen sie es erlernen. Sie müssen erlernen, dass bei uns Respekt und Toleranz wichtig ist. Und vor allen Dingen die Gleichstellung der Frau.
Die Frage ist nur, ist das auch Thema in Schulklassen? Sie gehen in die Schulklassen rein. Ja. Also genau auch dieses Rollenverständnis.
Das habe ich jetzt ganz besonders jetzt gerade wieder durch Demokratie leben, die das auch jetzt bei mir direkt anfordern. Da mache ich richtig ein Seminar mit Migrationsanteil, wo der Migrationsanteil sehr hoch ist. Da geht es genau darum. Stellung der Frau, auch den Respekt gegenüber den Lehrern. Das ist genau das. Und die Anfragen dort waren immer größer, weil auch der Bedarf sehr groß da ist. Aber zu sagen, dass Mobbing an einer Schule, wo nur Deutsche sind, nicht vorkommt, das ist totaler Blödsinn.
Bekommen Sie auch Anfragen von politischer Seite?
Ja, ich bin in Brandenburg zum Beispiel schon Teil der Sicherheitsoffensive Brandenburg. Das heißt, ich werde unterstützt durch das Innenministerium und durch das Bildungsministerium und bin dort auch wirklich auch schon in einer sehr beratenden Funktion zu diesem Thema Mobbing. Und es ist einfach wichtig, dass wir da immer mehr zusammenarbeiten. Wie gesagt, die 5 Ps. Polizei, Politik, Pädagogen, Psychologen, Projekte.
Es gibt auch Reaktionen. Eine wollen wir vorlesen von Dr. Reinhard Klotz aus Neuried. Der sagt, er empfindet die Sendung als Mobbing in Reihenform. Als altgedienter Lehrer und Diplompädagoge schreibt er, bin ich echt froh, dass dieser Mobbing-Spezialist bisher meinen Weg nicht gekreuzt hat. Und er schreibt dann unter anderem, Hauptaufgabe einer Schule ist mit Sicherheit nicht Mobbingprävention, denn aus jahrzehntelanger Tätigkeit an Schulen muss ich leider sagen, dass viele Mobbingopfer zunächst selbst überaus tätig waren in Sachen Mobbing. Das ist das, was Sie eben schon mal angesprochen haben, dass es oft diesen Vorwurf gibt.
Also erstmal, lieber Herr Dr. Klotz, ist es schön, dass Sie sich jetzt auch zu Wort melden. Schade, dass wir unsere Wege sich noch nicht gekreuzt hätten, sonst würden Sie genauso wie die anderen Hunderten von Lehrern vielleicht anders denken. Es ist natürlich immer einfach, über etwas zu reden, was Sie nicht kennen. Ich lade Sie herzlich ein, in einen meiner Seminare zu kommen und vielleicht sich dann erstmal eine Meinung machen zu können über das, was Sie gesehen haben. Es ist immer einfach, über jemanden zu sprechen. Und übrigens, wenn ich das da lese und Sie haben mir noch ein bisschen mehr geschrieben, ist das auch übrigens eine Form der Ausgrenzung. Aber das nehme ich nicht persönlich. Und es ist schon Aufgabe einer Schule, auch Mobbingprävention zu machen. Ich habe ja nicht gesagt tagtäglich, aber alle halbe Jahre sollten wir tun. Denn Mobbing findet vor allen Dingen in den Schulen statt. Und nicht nur, dass dort Mobbingprävention gemacht werden muss. Die Lehrer müssen vor allen Dingen darin ausgebildet werden.
Zusammenhalt, Freundschaften, Bindung, all das ist wichtig beim Aufwachsen. Carsten Stahl, Sie haben das nicht erfahren. Sie wurden Opfer von Mobbing und Gewalt und sind jetzt unterwegs an Schulen, um eben genau das zu verhindern. Wer war denn Ihr Idol als Jugendlicher und Kind?
Ja, jeder hat ja vielleicht so ein Idol, wie manche vielleicht mich heute als Idol haben. War bei mir damals Sylvester Stallone und Rocky. Von ganz unten immer ja auch der Außenseiter ausgelacht, belächelt und sich ganz nach oben gekämpft. Aber eigentlich, ja, war ich noch zu jung. Aber mein richtiges Idol heute ist Muhammad Ali. Jemand, der es geschafft hat, in der Gesellschaft, der,
der anerkannteste Boxer aller Zeiten zu werden. Zur damaligen Zeit wusste man das ja so nicht, aber er war der Weltmeister. Und er hat alles aufgegeben, weil er sich einem nicht fügen wollte und weil er was verändern wollte. Und dann wurde er angeeckt, sie haben die Titel aberkannt, sie haben ihn fertig gemacht. Und 4 Jahre später sah die Welt wieder anders aus. Und ich sage immer heute, wisst ihr, ihr könnt alle lachen. Die haben am Anfang bei mir gelacht und mich als Spinner bezeichnet. Jetzt sind 4 Jahre, wer lacht denn heute? Entweder schreibt man Geschichte oder man wird Geschichte.
Wobei da ja auch oft die Botschaft drinsteckt, Gewalt und wehr dich und schlag zurück. Gewalt kann aber nicht die Lösung sein. Nein. Also vermitteln Sie dadurch ja auch das Falsche.
Genau. Ich habe ganz klar damals, ich sage hier nicht umsonst, erst sage ich, was ich falsch gemacht habe. Um ihn dann aufzuklären, dass es nicht so ist. Mein Sohn wurde Opfer von Gewalt. Ich wäre für mich ein einfaches, meinen Sohn zu schulen, als Kampfsporttrainer zuzuschlagen. Habe ich nie. Er hat nie etwas von mir gelernt. Nie. Weil ich genau das nicht will.
Wobei es im Kampfsport ja auch darum geht, gerade nicht zuzuschlagen.
Genau. Aber ich will ihm erst gar nichts in dieser Situation zeigen. Ich will, wenn ich merke, dass er die Reife hat, dass er es auch wirklich kanalisieren kann und wirklich als Abwehr sieht. Ich wollte alles tun, damit Gewalt sich nicht multipliziert. Und wenn man an die Schulen geht, ist es mir ganz, ganz wichtig, denen aufzuzeigen, wohin Gewalt uns führen kann. Und Gewalt darf nicht die Lösung sein. In unserem Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und genau das müssen wir leben.
Die Gewalt war für Sie ein Ventil. Sie haben dann den Weg in den Sport gefunden. Auch in den Kampfsport unter anderem. Es braucht ja auch Ventile. Was können weitere Ventile sein? Es gibt dann oft Musiker, mit denen sich Kids identifizieren. Aber wir haben das erlebt mit Farid Bang. Und es gibt Textzeilen auch von Bushido, wo Musik die Gewalt auch verherrlicht. Du musst hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft, beispielsweise. Ja. Also was für Identifikationsfiguren kann es geben?
Also genau bei denen ist es ja zum Beispiel so, die haben genau eigentlich im Endeffekt einen Zugang wie ich und sie missbrauchen den im Endeffekt für ihre Texte. Musik kann heilen, aber das sind vielleicht genau, oder das sind garantiert die falschen Texte. Und ich wünschte mir halt, dass es mehr Vorbilder gäbe. Mein Traum ist es, stellt euch mal vor, die Nationalmannschaft läuft ein und setzt ein Zeichen gegen Mobbing. Ein Manuel Neuer, ungefähr 60%, sagt man so, Fußballspielenden Jungs in der Grundschule mobben andere, weil sie nicht Fußball spielen können. Was wäre es für ein Zeichen, wenn Manuel Neuer und die Nationalelf, die haben ja im Moment ein bisschen Zeit, hingehen würden und sagen würden, ey, hört auf zu mobben.
Wie es ja beispielsweise auch ein schwedischer Nationalspieler gemacht hat, der sich auch vor dem Spiel hingestellt hat und ein Plädoyer eben gegen Rassismus gehalten hat.
Und genau das meine ich. Aber leider ist es immer erst so, die springen meistens immer erst auf, wenn es ihrem Image gut tut. Und ich würde mich freuen, wenn wir manche Dinge einfach nicht tun. Wir haben eine TV-Sendung, ja, da geht's um Models, die fördert Mobbing. Da wird das Schönheitsideal der Frauen gezeigt, dass so nicht ist. Und ich habe dann ja tagtäglich in meinen Seminaren das Problem, dass andere zu anderen sagen, ich habe leider kein Foto für dich. Also bitte, liebe Frau Klum, denken Sie doch mal darüber nach, dass es nicht nur um Kohle geht, sondern um unsere Kinder und Jugendlichen. Also bitte, denkt mir aber um, dass wir mehr für Toleranz tun sollten, als darum, Werte zu vermitteln, die keine Werte sind.
Das war ein leidenschaftlicher Appell. Ich sage Dankeschön für den Besuch, Carsten Stahle in SWR1 Leute.
Eins gehört.